Ich möchte euch nun einige Anhaltspunkte geben, wie wir das herausfinden können. Im Hebräischen wie im Griechischen bezeichnet ein und dasselbe Wort sowohl Geist als auch Hauch oder Wind. Keiner von uns hat jemals den Wind gesehen. Ist euch das bewusst? Aber wir alle wissen, dass der Wind real ist. Warum? Weil wir sehen, was er tut. Wir sehen, wie er die Wolken über den Himmel treibt. Wir sehen, wie sich die Bäume im Wind wiegen. Wir sehen, wie der Wind den Regen waagrecht übers Land peitscht. Wir sehen, wie er Staubwolken auf der Straße aufwirbelt. Wir sehen, wie er den Leuten die Hüte vom Kopf weht. Wir wissen, dass der Wind weht. Woher wissen wir das? Sehen wir den Wind? Nein, wir sehen, was der Wind tut. Mit Dämonen ist es dasselbe. Normalerweise sehen wir sie nicht. Manchmal können Menschen sie durch eine spezielle Offenbarung sehen, aber normalerweise können sie mit den fünf Sinnen eines Menschen nicht wahrgenommen werden. Woher wissen wir dann, dass sie da sind? Anhand dessen, was sie tun. Ich möchte euch eine kleine Liste mit charakteristischen Aktivitäten von Dämonen geben. Erstens, sie verlocken. Es ist kein einziger Mensch unter uns, der älter als 6 Jahre ist und der noch kein einziges Mal dazu verlockt worden wäre, etwas Böses zu tun. Sehr oft kommt diese Verlockung auf verbale Art und Weise auf uns zu. Siehst du diesen schönen goldenen Füllfederhalter dort auf dem Gehsteig? Nimm ihn dir doch. Das erfährt doch niemand. Wenn du deinen verlieren würdest, würden die anderen doch dasselbe tun. Alles, was in Form von Worten an dich herangetragen wird, stammt von einer Person. Daher weißt du, dass diese Verlockung von einer Person, von einem Dämon, kommt. Zweitens, sie peinigen und schikanieren. Hierzu ein kleines Beispiel, das auf keinen konkreten Fall zurückgeht. Nehmen wir einmal einen Geschäftsmann, der einen schrecklichen Tag im Büro hinter sich hat. Alles ging schief, die Klimaanlage war kaputt, seine Sekretärin hat seine Briefe falsch abgetippt, auf dem Nachhauseweg kam er mit seinem Wagen in einen Stau auf der Autobahn und er saß eine geschlagene Stunde inmitten all der Abgase in seinem Wagen. Wenn er dann endlich nach Hause kommt, hat seine Frau das Abendessen nicht fertig und seine Kinder rennen schreiend durchs Haus. In diesem Augenblick brennt ihm eine Sicherung durch. Er verliert die Kontrolle über sich. Er fängt an zu schreien und brüllt herum. Und dieser Dämon des Zorns, der sich ihm den ganzen Tag über an die Fersen geheftet hatte, bekommt nun Einlass. Danach ist er ein etwas anderer Mensch. Manchmal kommt etwas einfach so über ihn und er verletzt die Menschen, die er am meisten liebt, seine Frau und seine Kinder. Seine Frau schaut ihn immer wieder an und sieht etwas in seinen Augen, das sie noch nie zuvor gesehen hat. Schließlich tut der Mann Buße, er ist reumütig und sagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, es zu tun. Nun, wir wissen, was ihn dazu gebracht hat, der Dämon des Zorns. Er hatte ihn gepeinigt und in diesem Augenblick der Schwäche hatte er sich Zugang verschafft. Drittens, Dämonen foltern und peinigen. Sie sind die Folterknechte. Sie quälen in geistlicher Hinsicht mit der Einflüsterung, Gott liebt dich nicht. Du bist gar nicht richtig errettet. Das ist eine weit verbreitete Form von Folter und Peinigung. Dämonen peinigen Menschen auch in emotioneller Hinsicht, mit Angst. Sie quälen Menschen in physischer Hinsicht, mit allen möglichen schrecklichen Dingen wie Arthritis und dergleichen. Sie sind die Folterknechte. Jesus sagte, wenn du deinem Glaubensbruder nicht vergibst, wird dich Gott den Folterknechten übergeben. Wer sind diese Folterknechte? Die Dämonen. Viele Christen sind in den Händen von Dämonen, weil sie sich weigern, anderen Menschen zu vergeben. Viertens, Dämonen üben Druck und Zwang aus. Sie bringen uns dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Einige der Dinge, zu denen sie uns zwingen, sind richtig komisch. Ich bekam einmal nach einem Befreiungsgottesdienst einen Brief von einer 25-jährigen Frau. Darin schrieb sie: Das war, soweit ich mich zurückerinnern kann, die erste Woche in meinem Leben, in der ich nicht an meinen Fingernägeln gekaut habe. Was hatte sie veranlasst, Fingernägel zu kauen? Ein Dämon. Könnt ihr das glauben? Ich weiß, dass es wahr ist. Ich war manchmal schon in Situationen, die wirklich komisch waren, Einmal hatten Lydia und ich es mit einer Frau zu tun, die von allen möglichen Dämonen befreit werden musste. Es ging dabei um schreckliche Dinge wie Ehebruch und alle möglichen schlimmen Namen, die ausgesprochen wurden. Und dann war da ein Dämon, der nicht ausfahren wollte. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihm einen Namen geben sollte. Deshalb sagte ich zu ihr: »Nennen Sie uns den Namen und wir treiben ihn aus.« Sie sagte: »Ich schäme mich. Ich will nicht. Es ist mir viel zu peinlich.« Schließlich nahm ich sie beiseite und ich sagte zu ihr: »Sie müssen es ja nicht überall herum erzählen. Sagen Sie mir einfach, wie dieser Dämon heißt.« Sie schaute mich an und sagte: »Daumen lutschen.« Und erst vor kurzem machten wir Halt in einem Gästehaus und am Tisch saß mir ein junger Mann gegenüber, der etwa 22 Jahre alt war und Daumen lutschte. Wusste er, dass das ein Dämon war? Wussten das seine Eltern? Aber es war einer. Fast alles, was man unweigerlich und zwanghaft tun muss und eigentlich nicht tun will, ist ein Dämon. Fünftens, Dämonen versklaven. Sie machen dich zu einem Sklaven. Wisst ihr, ein Mensch kann sündigen und dann aufhören zu sündigen, wenn er sich dafür entscheidet. Ein Beispiel: Ein Mann betrinkt sich und dann entscheidet er sich dafür, dass er sich nicht mehr betrinken will. Und er betrinkt sich daraufhin nicht mehr. Er hat gesündigt, aber er ist nicht versklavt. Aber ein Alkoholiker ist ein Mann, der nicht mit dem Trinken aufhören kann. Er ist versklavt. Wenn man nun die Worte Zwang und Sklaverei zusammennimmt, dann bekommt man das Wort Abhängigkeit. Meiner persönlichen Meinung nach ist fast jede Form von Abhängigkeit dämonischer Natur. Es gibt viele respektable oder ehrbare Abhängigkeiten. Einige sind nicht respektabel, andere sind respektabel. Das heißt, sie wirken so. Aber wenn du von etwas abhängig bist, dann hast du ein Problem. Dein Problem ist in 90% aller Fälle ein Dämon. Sechstens, Dämonen verunreinigen. Sie geben uns das Gefühl, dreckig und unrein zu sein. Sie projizieren böse und unreine Bilder und Gedanken und Worte in unser Denken hinein. Ich habe mich schon zu verschiedenen Gelegenheiten mit Leuten unterhalten, die sagten: Immer wenn ich dem Herrn am nächsten bin, wenn ich ihn wirklich anbeten möchte, dann gehen mir diese schrecklichen Dinge durch den Kopf. Und ich entgegnete: Du kannst dir sicher sein, dass es ein Dämon ist. Alles, was dich davon abhalten möchte, Gott anzubeten, ist ein Dämon. Siebtens, Dämonen täuschen. Sie stecken hinter allen Formen von religiöser Täuschung. Paulus sagt in 1. Timotheus 4,1: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Und glaubt mir, liebe Brüder und Schwestern, es gibt viele verschiedene betrügerische Geister mit Lehren, die dämonisch sind, und sie sind uns allen sehr nahe. Achtens, Dämonen machen Menschen krank oder müde oder töten sie. Ich hatte einmal mit einer Frau zu tun, und das war wirklich eine bemerkenswerte Situation. Aus dieser Frau fuhren 72 verschiedene Dämonen aus. Es war eine ehrbare Frau gewesen, eine Krankenschwester. Sie war charismatisch pfingstlich, aber sie hatte 72 Dämonen gehabt. Ich habe sie nicht gezählt, aber es war eine Frau dabei gewesen, die sich die einzelnen Namen aufschrieb. Und mitten in dieser Zeit der Befreiung, die 5 Stunden dauerte, sagte sie: »Oh, ich bin so müde, ich kann nicht weitermachen, ich schaffe es nicht mehr.« Und ich dachte mir: Die arme Frau, sie ist wirklich müde. Und dann zeigte mir der Herr, dass dies nicht von der Frau kam, sondern von einem Dämon. Ich sagte: Du Geist der Müdigkeit, komm aus dieser Frau heraus. Darauf erwiderte er: Nicht die Frau. Das stimmt, sie ist immer so müde. Sie ist müde, wenn sie aufsteht, sie ist müde, wenn sie zu Bett geht, sie ist zu müde, um in der Bibel zu lesen, zu müde, um zu beten. Als dieser Geist der Müdigkeit aus ihr herauskam, war sie nicht mehr müde, und wir setzten den Befreiungsdienst bis zum Ende fort. Dämonen lassen Menschen einschlafen. Es gibt einen Geist des Schlafes, von dem sowohl im Alten als auch im Neuen Testament die Rede ist. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass ihr bis 2 Uhr morgens aufbleiben und euch im Fernsehen etwas ansehen könnt, das ihr euch vielleicht besser nicht ansehen solltet? Aber wenn ihr euch dazu entschließt, in der Bibel zu lesen, schlaft ihr nach 10 Minuten ein. Ist es nicht so? Das ist doch nicht natürlich. Es ist vielmehr etwas da, das nichts dagegen hat, dass ihr fernseht, ja, das vielleicht sogar möchte, dass ihr fernseht, das aber etwas dagegen hat, dass ihr in der Bibel lest oder betet. Wir hatten einmal mit einer Frau zu tun, die sich immer dann, wenn etwas in ihrem Leben schief lief, hinlegte und einschlief und dann 16 Stunden am Stück schlief. Ein Freund von mir, nicht ich persönlich, kümmerte sich um diese Frau und warf den Geist des Schlafes aus ihr hinaus. Der Geist sagte, du kannst mich nicht hinauswerfen, ich bin ihre Rettung. Und ich verstand später, was er damit meinte, denn wenn sie mit dem Leben nicht klarkommt, geht sie einfach schlafen. Das ist ihre Rettung, genauso wie Drogen oder Alkohol, aber es ist eine falsche Rettung. Soweit also einige Aktivitäten von Dämonen. Ich habe etwa 10 verschiedene Arten von Geistern oder Dämonen gefunden, die im Alten Testament erwähnt werden, und etwa 20 verschiedene, die im Neuen Testament genannt werden. Das sind insgesamt 30, aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt, denn es gibt hunderte verschiedene Arten von Dämonen. Nun zu den zentralen Bereichen, in denen sie meiner Meinung nach Wirkung zeigen. Es sind die Emotionen und die Grundhaltungen und Einstellungen eines Menschen. Hinter jeder negativen Emotion und Einstellung steckt der entsprechende Dämon. Das bedeutet nicht, dass du diesen Dämon hast, aber es bedeutet, dass der Dämon da ist und versucht, dich zu packen. Du kannst zum Beispiel zornig werden und es ist kein Dämon. Das bist einfach nur du, es ist dein Fleisch. Aber wenn du zornig wirst und die Kontrolle über dich selbst verlierst und wenn du zornig wirst, obwohl du nicht zornig werden möchtest, dann ist das ein Dämon. Ich möchte euch eine Liste der am weitesten verbreiteten Namen von Dämonen geben, mit denen ich es bisher zu tun hatte. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass Dämonen in Banden oder Gruppen arbeiten. Wenn einer Einlass bekommt, wird dadurch für einen anderen die Tür geöffnet. Wenn man in einer Person bestimmte Dämonen vorfindet, kann man sich immer auch auf die Suche nach ihren Freunden machen. Ein weit verbreiteter ist Stolz bzw. Rebellion. Rebellion folgt fast immer auf Stolz. Und dann Zauberei bzw. der Bereich des Okkulten, denn es heißt ja in 1. Samuel 15,23 Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Wo auch immer man Rebellion findet, kann man gleich auch nach Zauberei suchen. Das große historische Beispiel hierfür ist die Jugend in den Vereinigten Staaten in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Fast eine ganze Generation ging in Rebellion und fast jeder einzelne von ihnen endete im okkulten Bereich, denn Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Ich danke Gott dafür, dass ich miterleben durfte, wie unzählige von ihnen auf herrliche Art und Weise errettet und befreit wurden. Aber ich habe etwas daraus gelernt und meine Lehren daraus gezogen. Ein anderer, ausgesprochen weit verbreiteter Geist ist der Geist der Angst. Paulus sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Er kommt also nicht von Gott. Aber Furcht oder Angst ist etwas, dem wir alle sehr leicht nachgeben. Und auf Angst folgen dann andere Dinge wie Ablehnung. Eines der am weitesten verbreiteten emotionellen Probleme in der Gemeinde Jesu und in unserer heutigen Welt ist Ablehnung. Ein Gefühl, wertlos zu sein, das Gefühl, unerwünscht zu sein und von niemandem geliebt zu werden, das Gefühl, immer draußen zu stehen und hineinzuschauen. Ich würde sagen, dass meiner Beobachtung nach mindestens 20% der bekennenden Christen in unserer Zeit, denen ich bisher begegnet bin, Befreiung von Ablehnung brauchen. Dies ist im Grunde auf den Zusammenbruch der Familien zurückzuführen, denn es ist die Liebe und Fürsorge eines Vaters, die einem Kind ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Wo das fehlt, schreit etwas in dem Kind, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich fühle mich nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die Leute mich wirklich lieben. Ich möchte dir eines sagen, Jesus liebt dich wirklich. Aber der Teufel wird sein Bestes versuchen, um dich davon zu überzeugen, dass das vielleicht für alle anderen Leute gilt, aber nicht für dich. Ein weiterer Geist, dem man häufig begegnet, ist eigentlich auch gleich eine ganze Bande und sie kommen meist in dieser Reihenfolge. Groll, Unfähigkeit oder Unwilligkeit zu vergeben, Zorn, Hass, Gewalt und Mord. Wenn diese Bande bis zum Letzten geht, wird es bis zum Mord kommen. Denk dran, Mord bedeutet nicht, dass du tatsächlich jemanden umgebracht hast. Der Geist kommt, um dich so weit zu bringen, dass du jemanden umbringen könntest. Es heißt in der Bibel, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, nicht wird zum Mörder werden, sondern ist ein Mörder. Dann eine Gruppe von Geistern, die das Gegenteil bewirken. Einige Leute reagieren eben aggressiv, andere Leute reagieren passiv. Sie sagen, ich schaffe es nicht mehr. Hier wäre der Geist der Enttäuschung zu nennen. Und ich möchte sagen, dass Enttäuschung wirklich ein sehr mächtiger Geist ist. Wenn du einmal eine große Enttäuschung in deinem Leben gehabt hast, dann musst du prüfen, ob nicht der Geist der Enttäuschung in dich eingedrungen ist. Die Liste lautet hier: Enttäuschung, Einsamkeit, also keiner liebt mich, ich bin ganz allein, Trübsal, Depressionen, Selbstzerstörung oder Selbstmord. Ist euch schon einmal aufgefallen, wie stark die Mächte der Selbstzerstörung in unserer heutigen Kultur wirken? Es gibt Menschen, die sich bewusst selbst zerstören. Nur um das kurz erwähnt zu haben, denn ich könnte 2 Stunden lang über diesen ganzen Themenbereich sprechen, ohne ihn ganz abzudecken. Der nächste Bereich, auf den es Dämonen abgesehen haben, ist das Denken. Ich glaube, der Sinn, das Denken, ist das größte Schlachtfeld unserer heutigen Zeit, viel größer als das, was in den Krisenherden der Welt geschieht. Und dieser Kampf spielt sich im Denken der Menschen ab. Satan hat viele Dämonen, mit denen er das Denken angreift. Als erstes der Unglaube. Und wir wollen hier gleich einmal dem Unglauben entsagen und ihn aus unserem Leben rauswerfen. Lasst uns miteinander beten. Herr, wir weisen den Unglauben von uns. Wir werfen ihn aus unserem Leben hinaus. Wir glauben, der Unglaube hat keinen Raum in uns. Amen. Als nächstes der Zweifel. Zweifel ist ein Dämon, der im mentalen Bereich angesiedelt ist. Ich machte vor vielen Jahren einmal eine sehr interessante Erfahrung. Ein junger Theologiestudent aus Yale, wenn ich mich recht erinnere, er kam jedenfalls von einer der führenden amerikanischen Universitäten, hatte etwas von meinem Befreiungsdienst gehört und sich dafür interessiert. Er kam also auf ein Zeltlager, auf dem ich lehrte, aber bevor er kam, traf er den Entschluss, nichts und niemand wird mich ändern, ich werde das Zeltlager wieder so verlassen, wie ich gekommen bin. Also kam er schaute zu, er sah, was geschah, aber er wich nicht von seinem Vorsatz ab, er ging wieder so nach Hause, wie er gekommen war. Doch auf seiner Heimreise bekam er im Flugzeug so entsetzliche Kopfschmerzen, dass er meinte, er würde sterben. Er fing an, zu Gott zu schreien, und Gott zeigte ihm, dass sein Problem ein Geist des Zweifels sei. Gott zeigte ihm, wann dieser Geist in ihn eingedrungen war. Einer seiner Kommilitonen hatte nämlich zu ihm gesagt, »Christopher, glaubst du wirklich, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute gespeist hat?« Darauf gab er eine Antwort, die einen Kompromiss enthielt. Er sagte, »Nun, ob das wirklich so geschehen ist oder nicht, hat eigentlich keine Auswirkungen auf meinen Glauben an Jesus.« Aber das ist eine Lüge. Und er erkannte, dass genau in diesem Augenblick der Geist des Zweifels in ihn eingedrungen war. Und als er zu Gott schrie, hatte er das Gefühl, dass ihn dieser Geist durch sein linkes Ohr wieder verließ. In diesem Flugzeug saß eine Frau neben ihm, der er noch nie zuvor in seinem Leben begegnet war. Er wusste nicht mal, wie sie hieß. Er wandte sich zu ihr und sagte, »Ich glaube, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute gespeist hat.« Tja, so annulliert man ein falsches Statement, nämlich indem man ein richtiges Statement macht. Der nächste Geist ist der Kompromiss. Auch das ist ein Dämon, der im Denken wirkt. Es kam einmal ein geistlicher Leiter aus einer der Großkirchen zu mir in die Seelsorge. Nachdem ich ihm eine Zeit lang zugehört hatte, sagte ich, wissen Sie, ich denke, Ihr Problem ist der Kompromiss. Er erwiderte, stimmt genau. Ich kämpfe mein ganzes Leben schon gegen Kompromisse an. Er war ein sehr ruhiger Mann mit guten Umgangsformen. Aber sobald ich mich gegen diesen Geist richtete, wurde der Mann gewalttätig. Der Geist warf ihn quer durch mein Büro hin und her. Ich konnte nicht glauben, dass Kompromiss ein derart mächtiger Geist sei. Als nächstes haben wir Vergesslichkeit. Ich denke in diesem Zusammenhang an eine Frau, mit der ich einmal zu tun hatte und bei der es um Befreiung vom Geist der Vergesslichkeit ging. Der Geist sagte, ich kann nicht ausfahren. Wenn ich ausfahre, wird sie sich alle Bibelstellen auswendig merken können. Er fuhr aus und sie konnte sich tatsächlich Bibelstellen auswendig merken. Als nächstes Verwirrung, ein sehr, sehr weit verbreiteter Geist. Qual, ein Geist, der dich mit Lügen und Andeutungen quält, mit der Verleugnung des Wortes Gottes. Und dann noch Wahnsinn. Ich war überrascht, als ich feststellte, wie viele Christen insgeheim gegen die Angst davor, wahnsinnig zu werden, ankämpfen. Der Teufel sagt in etwa Folgendes: Du weißt doch, dass deine Tante in der Nervenheilanstalt gelandet ist und auch deine Cousine und als nächstes bist du dran. Und dann kannst du dein Leben lang gegen diese Angst davor, wahnsinnig zu werden, ankämpfen. Es ist ein Dämon, ein ganz entsetzlicher Dämon. Ein weiterer wichtiger Bereich, der davon betroffen ist, ist die Zunge. Es gibt verschiedene Dämonen, die über die Zunge wirken. Zum Beispiel Lüge. Einige Leute sind zwanghafte Lügner. Sie bemerken es nicht mal, wenn sie lügen, weil ein anderer Geist die Kontrolle übernommen hat. Oder Fluchen und Gotteslästerung. Ich wurde von diesen beiden Dämonen befreit, als ich errettet wurde. Ich konnte keine 5 Sätze sagen, ohne zu fluchen und Gott zu lästern. Als ich errettet wurde und all diese Dämonen aus mir ausfuhren, gab es ab diesem Zeitpunkt kein Fluchen und kein Lästern mehr. Nicht ich habe es aufgegeben, es hat mich aufgegeben. Und dann gibt es noch die beiden Dämonen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, Klatsch und Kritik. Ich war mal in einer Veranstaltung, in der eine Frau zu mir kam und sagte, sie haben einen Kritikgeist. Ich befahl dem Geist, aus ihr auszufahren, und sie fing an zu husten. Und 3 andere Leute, die um sie herum standen, fingen gleichzeitig zu husten an. Ich sagte, ich kenne das Problem dieser Gemeinde. Und dann gibt es noch das Thema, über das niemand in der Gemeinde spricht. Sex. Ich möchte dazu sagen, dass Sex nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes ist. Ihr müsst euch darüber wirklich im Klaren sein. Gott hat den Menschen als sexuelles Wesen geschaffen und nachdem er ihn geschaffen hatte, sah er, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut war, den Sex mit eingeschlossen. Doch Sex ist etwas so Mächtiges, dass der Teufel, wenn er sich in diesen Bereich einschleichen kann, ein ganz starkes und wichtiges Werkzeug hat, um dein Leben zu beeinflussen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang einige Namen nennen, sie sind sehr offensichtlich. Unzucht. Man kann es auch vorehelichen Geschlechtsverkehr nennen, aber es ist dennoch ein Dämon. Ehebruch. Ich denke an eine Frau, mit der Lydia und ich vor Jahren zu tun hatten. Sie war Mitglied der Episkopalkirche. Sie war eine Sonntagsschullehrerin und sie hatte eine wirkliche Sehnsucht nach Gott. Aber sie erzählte uns, dass sie schon 2-mal Ehebruch begangen habe. Ich hatte den Eindruck, dass sie das wirklich hasste. Sie wollte es nicht. Als ich so mit ihr sprach, fand ich heraus, dass ihr Vater in Ehebruch lebte, als sie empfangen wurde. Dies hatte zur Folge, dass sie mit dem Geist des Ehebruchs in sich geboren worden war. Sie wurde davon befreit und dann sagte sie, glauben Sie, dass ich meinem Mann davon erzählen soll? Ich entgegnete, das müssen Sie selbst entscheiden, nicht ich. Aber wenn Sie wirklich Gottes Segen auf Ihrer Ehe haben möchten, dann müssen Sie ehrlich zueinander sein. Und sie sagte, nun, er ist ein Green Beret. Das sind Soldaten einer Spezialeinheit, wirklich harte Burschen. Und sie sagte, er hat immer eine Waffe dabei. Ich sagte, es ist Ihre Entscheidung. Eine Zeit lang hörten wir nichts mehr von ihr und dann hörten wir, dass sie ihrem Mann davon erzählt hatte, er hatte ihr vergeben und ihre Ehe war besser als je zuvor. Aber wisst ihr, in gewisser Weise war sie eigentlich unschuldig. Und deshalb ist auch der Befreiungsdienst so wichtig, denn es gibt viele Leute, die leiden, obwohl sie unschuldig sind. Sie leiden infolge der Sünde anderer Menschen. Wir müssen ihnen Befreiung anbieten.